Das Meer ist unsere Zukunft. Während ich die Welt bereiste, wusste niemand, dass ich bereits Pläne machte, wie auf weltweiter Ebene ein ökonomisches Fundament entwickelt werden könnte. Da die Kirche am Wachsen war und die Anzahl der Missionsaktivitäten stieg, erhöhten sich die dafür benötigten Geldmittel dramatisch. Wir benötigten Einkünfte. Während ich 48 Staaten der USA bereiste, überlegte ich oft, welche Art von Geschäften man machen könnte, um unsere geplanten Aktivitäten zu unterstützen. Mir fiel auf, dass die Amerikaner jeden Tag Fleisch aßen. Ich schaute mir die Preise für eine Kuh an und stellte fest, dass eine Kuh, die in Texas nicht so viel kostete, in New York schon einige hundert Dollar wert war. Aber als ich mir die Preise für Thunfische ansah, entdeckte ich, dass ein Blauflossen-Thunfisch mehr als 4.000 Dollar kostete. Ein Thunfisch legt auf einmal mehr als 1 Million Eier, während eine Kuh nur jeweils ein Kalb zur Welt bringt. Es war damit klar, dass Thunfischfang ein viel besseres Unternehmen sein würde als Rinderzucht. Ein Problem war, dass die Amerikaner nicht viel Fisch aßen. Doch die Japaner mochten Thunfisch sehr gern. Es lebten schon damals viele Japaner in den Vereinigten Staaten und teure Restaurants, die von Japanern geführt wurden, verkauften rohen Thunfisch zu einem hohen Preis. Allmählich gab es auch einige Amerikaner, die rohen Fisch mochten und gerne Thunfisch aßen. Die Erde, auf der wir leben, ist von mehr Wasser als Land bedeckt. Die Vereinigten Staaten sind von zwei Ozeanen umgeben und haben deshalb große Fischbestände. Auch hat kein Land über die 200-Meilen-Zone hinaus einen Gebietsanspruch auf das Meer. Jeder kann hinausfahren und Fische fangen. Um eine Farm aufzubauen oder eine Rinderzucht zu beginnen, musste man Land kaufen, aber auf dem Meer war das nicht notwendig. Alles, was ich brauchte, war ein Boot. Und wir konnten so weit aufs Meer hinausfahren, wie es nötig war, um Fische zu fangen. Die Meere sind voll von Lebewesen, die man essen kann. Auf den Ozeanen gibt es einen regen Schiffsverkehr. Schiffe transportieren Waren von vielen Ländern in die ganze Welt, um dort verkauft zu werden. Der Ozean ist eine Fundgrube, die der Menschheit eine blühende Zukunft garantieren kann. Darum lehre ich, dass diejenigen, die um die Zukunft der Menschheit besorgt sind, sich mit den Ozeanen beschäftigen müssen. Wenn wir die Ozeane lieben und richtig damit umgehen, dann ist unsere Zukunft gesichert. In den Vereinigten Staaten kauften wir mehrere Boote. Es waren nicht die großen Schiffe, wie sie auf Reisebroschüren abgebildet sind, sondern Arbeitsschiffe mit einer Länge von ungefähr 11 bis 12 Metern. Es waren Fischerboote von der Größe einer Yacht, die keine gravierenden Unfälle haben würde. Diese Boote lagen in Washington, San Francisco, Tampa und Alaska. Wir kauften auch eine Schiffsreparaturanlage. Wir führten selbst viele Untersuchungen durch. Wir schickten ein Boot in jede Region und erfassten die Wassertemperatur. Wir überprüften, wie viele Thunfische jeden Tag gefangen wurden und schrieben die Angaben in eine Tabelle. Wir übernahmen nicht einfach die Daten, die Experten schon zuvor herausgefunden hatten. Unsere Mitglieder gingen selbst ins Wasser, um Informationen zu sammeln. Die Untersuchungsergebnisse, die Forscher von Universitäten in dem Gebiet gemacht hatten, wurden als Bezugspunkte genutzt. Zusätzlich fuhr ich in jene Gebiete, lebte dort für einige Zeit und überprüfte alles. Es gab keine exakteren Angaben als unsere gesammelten Daten. Wir nahmen viele Schwierigkeiten auf uns, um diese Forschungen durchzuführen, doch wir behielten sie nicht für uns. Stattdessen teilten wir sie mit der Fischindustrie. Wir erschlossen auch neue Fischgründe. Wenn in einem Gebiet zu viele Fische gefangen werden, verringert sich der Fischbestand. Es ist wichtig, dann in neue Gebiete zu gehen. Innerhalb kurzer Zeit hatten wir einen wichtigen Beitrag für die US-Fischindustrie geleistet. Wir fingen mit dem gewerbsmäßigen Fischen auf dem offenen Meer an. Wir hatten die Idee, dass ein Schiff für mindestens 6 Monate zum Fischen aufs Meer hinausfahren sollte, ohne zum Hafen zurückzukehren. Wenn das Schiff ganz vollgeladen war, kam ein Transportschiff vorbei, um den Fisch abzuholen und das Fischerboot mit Lebensmitteln und Treibstoff zu versorgen. Das Schiff hatte Kühlanlagen, in denen es die Fische für eine längere Zeit lagern konnte. Unser Schiff trug den Namen New Hope, Neue Hoffnung. Und es war sehr bekannt dafür, dass man damit viele Fische fangen konnte. Ich fuhr selbst mit diesem Boot hinaus und fing Thunfische. Die Leute hatten oft Angst, auf ein Schiff zu gehen. Als ich jungen Leuten den Vorschlag machte, in ein Boot zu steigen, reagierten sie zuerst oft furchtsam. Ich hörte sie sagen, ich werde seekrank, ich muss nur in ein Boot steigen und schon wird mir komisch im Magen und ich habe das Gefühl, ich werde sterben. Also ging ich zuerst aufs Boot. Von dem Tag an fuhr ich mit dem Schiff 7 Jahre lang fast jeden Tag hinaus. Sogar mit 90 Jahren fahre ich jetzt noch immer, wenn ich Zeit habe, gern aufs Meer hinaus. Jetzt gibt es mehr und mehr junge Menschen, die gern mit Booten hinausfahren. Es gibt auch viele Frauen, die sagen, dass sie das tun wollen. Bei jeder Aufgabe ist es so. Wenn der Leiter es zuerst macht, dann folgen ihm die anderen. Als Folge davon bin ich ein bekannter Thunfischfänger geworden. Es hätte jedoch nicht viel Sinn gemacht, wenn wir die Thunfische nur gefangen hätten. Wir mussten auch fähig sein, sie für einen guten Preis zu verkaufen. Deshalb errichteten wir eine Thunfischverarbeitungsanlage und verkauften selbst den Thunfisch. Wir packten den Thunfisch in Kühllaster, fuhren damit umher und verkauften ihn. Wenn das Verkaufen schwierig war, eröffneten wir unsere eigenen Fischrestaurants und verkauften den Thunfisch direkt an die Konsumenten. Sobald wir unsere eigenen Restaurants hatten, konnten die Leute uns nicht mehr ignorieren. Die Vereinigten Staaten besitzen 3 der 4 größten Fischgründe auf der Welt. 3/4 des weltweiten Fischbestandes lebt in Gewässern in der Nähe der Vereinigten Staaten. Doch die Vereinigten Staaten haben nur relativ wenige Leute, die Fische fangen wollen. Ihre Fischindustrie ist extrem unterentwickelt. Die Regierung traf viele Maßnahmen, um die Fischindustrie zu unterstützen, aber das brachte keine großen Veränderungen. Die Regierung verkaufte Schiffe mit einem großen Preisnachlass unter der Bedingung, dass die Käufer sie 3 Jahre nutzten. Doch nur wenige Leute nahmen diese Gelegenheit wahr. Das ist sehr frustrierend. Als wir begannen, Geld in die Fischindustrie zu investieren, erregten wir in jeder Hafenstadt, in die wir gingen, großes Aufsehen. Das war nicht so überraschend, denn überall, wo wir investierten, florierten die Gemeinden. Letztendlich war es unsere Aufgabe, neue Welten zu erkunden. Wir fingen nicht einfach nur Fische, wir begaben uns auf Wege, die andere nicht gingen. Wie aufregend ist es doch, ein Pionier zu sein. Der Ozean verändert sich ständig. Man sagt, die Menschen ändern ihre Meinung vom Morgen bis zum Abend, aber das Meer verändert sich von einem Moment auf den anderen. Deswegen ist der Ozean beides, geheimnisvoll und wunderschön. Der Ozean umarmt alle Dinge im Himmel und auf der Erde. Wasserdampf kann sich an einem bestimmten Punkt sammeln, Wolken formen und zu Regen werden, der wieder herunterfällt. Ich liebe die Natur, denn sie betrügt uns nicht. Wenn etwas hoch ist, dann wird es wieder niedriger. Wenn es niedrig ist, dann wird es wieder höher. In jedem Moment wird versucht, die Höhe so anzupassen, dass ein Ausgleich stattfindet. Wenn ich da sitze und eine Angelrute halte, dann scheint es so, dass ich alle Zeit der Welt habe. Was gibt es auf dem Meer, das uns im Weg steht? Wer treibt uns dort zur Eile an? Wir haben viel Zeit für uns selbst. Wir brauchen nur das Meer zu beobachten und mit ihm zu reden. Je mehr Zeit eine Person auf dem Meer verbringt, desto größer wird der geistige Aspekt in ihrem Leben. Der Ozean kann in einem Moment ganz ruhig sein, doch dann ganz plötzlich sein Gesicht verändern und starke Wellen schicken. Wellen, die einen Menschen um ein Mehrfaches übersteigen, können sich gegen das Boot aufbäumen, als ob sie es verschlingen wollten. Ein starker Wind mag an den Segeln zerren und beängstigende Geräusche machen. Doch denken wir einmal darüber nach. Auch wenn die Wellen groß sind und ein furchtbarer Wind bläst, haben die Fische keine Schwierigkeiten, im Wasser zu schlafen. Sie geben sich den Wellen hin und leisten ihnen keinen Widerstand. Das habe ich von den Fischern gelernt. Ich entschloss mich, keine Angst zu haben, egal wie stark die Wellen auch sein mochten. Ich ließ mich von den Wellen tragen. Ich wurde eins mit dem Boot und wir stiegen mit den Wellen empor. Als ich begann, diese Einstellung zu haben, fühlte ich in meinem Herzen keine Angst mehr, auf welche Wellen ich auch traf. In meinem Leben ist das Meer solch ein wunderbarer Lehrer für mich gewesen, dass ich das Ocean Challenge Programm, Herausforderung Ozean, aufbaute, um jungen Menschen ein Führungstraining zu geben, das nur der Ozean bietet. Meine Hoffnung auf eine neue amerikanische Revolution. Die anfänglich warme Gastfreundschaft, die mir von den Amerikanern entgegengebracht wurde, begann zu erkalten und schlug sogar in Feindseligkeit um. Sie fragten, wie ein religiöser Leiter aus Korea, einem unbedeutenden Land, das nur knapp Hunger und Krieg überlebt hatte, es wagen konnte, die Amerikaner aufzurufen, zu bereuen und umzukehren. Es waren nicht nur die Amerikaner, die sich gegen mich stellten, die kommunistische japanische Rote Armee, die mit internationalen Kommunisten verbunden war, reagierte besonders aggressiv. Ihre Mitglieder wurden sogar vom FBI festgenommen, als sie versuchten, sich in das Workshop-Zentrum in Boston, in dem ich oft war, einzuschleichen. Es gab so viele Versuche, mir etwas zuleide zu tun, dass meine Kinder nicht ohne Leibwächter zur Schule gehen konnten. Wegen andauernder Morddrohungen sprach ich eine Zeit lang nur hinter kugelsicherem Glas. Trotz all der Opposition erweckten die Vorträge dieses Mannes mit den Schlitzaugen aus Ostasien mehr und mehr Interesse. Die Menschen begannen, sich die Lehren anzuhören, die vollkommen anders waren als alles, was sie bisher gehört hatten. Die Inhalte der Vorträge, die sich mit den fundamentalen Prinzipien des Universums beschäftigten und versuchten, den Gründergeist Amerikas wieder aufzuerwecken, waren für die Amerikaner, die in die Hölle der Unmoral und Trägheit gefallen waren, wie eine frische Brise. Viele Amerikaner erlebten durch meine Vorträge eine Revolution des Bewusstseins. Junge Menschen begannen mir zu folgen, nannten mich Vater Moon oder Reverend Moon, schnitten sich ihr schulterlanges Haar ab und rasierten sich ihre zottigen Bärte. Wenn sich die äußere Erscheinung verändert, dann ändert sich auch der Geist. Damit begann Gott, einen Platz in den Herzen junger Menschen zu finden, die in Alkohol- und Drogenkonsum verstrickt waren. Meine Vorträge wurden von den unterschiedlichsten jungen Leuten aus ganz verschiedenen Glaubensgemeinschaften besucht. Wenn ich meine Predigten unterbrach und fragte, gibt es Presbyterianer hier? Winkten viele junge Leute mit ihren Händen und riefen, hier, hier. Wenn ich nach Katholiken fragte, gingen wieder viele Hände hoch. Wenn ich nach Southern Baptists fragte, riefen wieder viele, ich. Ich fragte sie, warum kommt ihr hierher, um meine Predigt zu hören, anstatt eine Predigt von euren eigenen Pastoren zu hören? Geht nach Hause, um in eurer Kirche Gottes Wort zu hören. Wenn ich das sagte, erwiderten die Zuhörer, wir wollen Reverend Moon hören. Mehr und mehr Menschen kamen zu uns, sogar Pastoren aus presbyterianischen und baptistischen Kirchen. Sie brachten junge Leute aus ihren eigenen Gemeinden mit. Im Laufe der Zeit wurde Reverend Moon ein Symbol für eine Revolution des Bewusstseins in der amerikanischen Gesellschaft. Ich brachte jungen amerikanischen Menschen bei, wie man Schwierigkeiten aushält. Ich lehrte sie sorgsam das Prinzip, dass eine Person zuerst fähig sein muss, sich selbst zu beherrschen, bevor sie das Universum beherrschen kann. Meine Lehren gaben den jungen amerikanischen Menschen, die in einem Zeitalter der Verwirrung lebten, neue Inspirationen. Sie stimmten laut meiner Botschaft von sexueller Reinheit und wahren Familien zu. Es gab solch einen begeisterten Zuspruch, dass auch ich vor Aufregung zu schwitzen begann. Ich fragte sie, wollt ihr das Kreuz des Leidens tragen? Niemand möchte den Weg des Kreuzes gehen. Euer Herz möchte vielleicht diesen Weg gehen, aber euer Körper sagt nein. Nur weil etwas euren Augen gefällt, bedeutet es nicht, dass es gut für das Herz ist. Es gibt viele Dinge, die gut aussehen, aber wenn man ihren inneren Aspekt untersucht, stellt man fest, dass sie böse sind. Wenn ihr feststellt, dass ihr nach den Dingen strebt, die euren Augen gefallen und diesem Weg folgt, dann müsst ihr sofort anhalten und sagen, du Schurke. Genauso ist es, wenn ihr den Wunsch habt, nur das zu essen, was euch gut schmeckt. Dann müsst ihr mit eurem Körper schimpfen und sagen, du Schurke, und damit aufhören. Ihr jungen Menschen fühlt euch vom anderen Geschlecht angezogen, nicht wahr? In diesem Fall müsst ihr euch diesem Verlangen entschieden widersetzen. Wenn eine Person sich selbst nicht kontrollieren kann, dann kann sie nichts in dieser Welt erreichen. Bedenkt, wenn ihr zusammenbrecht, wird das Universum zusammenbrechen. Ich lehrte sie das Motto, dem ich als junger Mensch gefolgt war. Bevor ihr danach strebt, das Universum zu beherrschen, müsst ihr eure Fähigkeit vervollkommnen, euch selbst zu beherrschen. Amerika besitzt großen Reichtum und ist besessen von materiellen Dingen. Ich stand inmitten dieser materialistischen Kultur und sprach über Geist und Herz. Den Geist kann man nicht mit den Augen sehen oder in der Hand halten. Doch wir werden eindeutig von unserem Geist regiert. Ohne unseren Geist sind wir nichts. Dann sprach ich über wahre Liebe, auf Gott ausgerichtete Liebe, die den Geist führen sollte. Ich erklärte, dass wir nur dann wahre Freiheit genießen können, wenn wir auf dem Fundament der Liebe ein klares Verständnis von uns selbst haben und fähig sind, Selbstkontrolle zu üben. Ich lehrte sie den Wert von harter Arbeit. Harte Arbeit bedeutet nicht Leiden, sondern Erschaffung. Der Grund, warum eine Person ihr ganzes Leben hindurch arbeiten und dabei glücklich sein kann, ist, dass Arbeit mit Gottes Welt verbunden ist. Die Arbeit, die Menschen leisten, ist nichts anderes, als die gottgeschaffenen Dinge zu nehmen und sie in verschiedene Formen umzugestalten. Wenn wir denken, dass wir etwas schaffen wollen, um es Gott als Andenken zu geben, dann ist Arbeit nichts Negatives. Viele junge amerikanische Menschen waren so durchdrungen von dem Leben in Wohlstand, das ihnen ihre materialistische Kultur bot, dass sie die Freude der Arbeit nicht kannten. Also lehrte ich sie, mit Freude zu arbeiten. Ich erweckte in ihnen auch die Freude, die man empfindet, wenn man die Natur liebt. Die jungen Leute waren von der unmoralischen Kultur der Städte gefangen und zu Sklaven ihres selbstsüchtigen Lebens geworden. Deshalb erzählte ich ihnen von der Kostbarkeit der Natur. Die Natur wurde uns von Gott gegeben. Gott spricht zu uns durch die Natur. Es ist eine Sünde, die Natur für einen Moment der Freude oder für eine unbedeutende Geldsumme zu zerstören. Die Natur, die wir zerstören, wird letztendlich in Form von Gift den Weg zu uns zurückfinden und das Leben unserer Nachkommen erschweren. Wir müssen zurück zur Natur finden und zuhören, was die Natur uns sagen möchte. Ich erklärte den jungen Menschen in Amerika, dass wir Gottes Wort hören können, wenn wir unsere Herzen öffnen und zuhören, was die Natur uns sagt. Im September 1975 gründeten wir das Unification Theological Seminary in Berrytown, New York, das nördlich von New York City liegt. Der Lehrkörper wurde auf interreligiöser Basis engagiert. Wir hatten Professoren, die das Judentum, den Protestantismus, den Katholizismus, die östliche orthodoxe Kirche und die asiatische Philosophie repräsentierten. Wenn sie über ihre eigene Religion Vorträge hielten, stellten ihnen die Studenten sehr schwierige Fragen. Die Klassen wurden immer zu einem Forum intensiver Diskussionen. Wenn über all die Religionen debattiert wurde, fingen sie an, die falschen Konzepte, die jeder vom anderen hatte, zu überwinden und einander besser zu verstehen. Begabte junge Leute beendeten ihr Studium an unserem Seminar mit einem Masterabschluss und gingen nach Harvard, Yale oder an eine andere führende Universität in den Vereinigten Staaten, um ihren Doktor zu machen. Heute sind sie Menschen geworden, die fähig sind, die religiöse Welt auf weltweiter Ebene zu führen. Washington Monument 1976. 1974 und 1975 wurde ich eingeladen, auf dem Capitol Hill zu sprechen. Ich hielt eine Rede vor Mitgliedern des Repräsentantenhauses mit dem Titel »Eine Nation unter Gott«. Ich sprach zu den Kongressabgeordneten in der gleichen Weise, wie ich zu den jungen Leuten auf der Straße gesprochen hatte. Ich sagte ihnen, Amerika entstand durch Gottes Segen, doch dieser Segen war nicht für Amerika allein gedacht. Amerika erhielt Gottes Segen, um ihn an die Welt weiterzugeben. Amerika muss das Prinzip dieses Segens verstehen und sich opfern, um die Welt zu retten. Damit das geschehen kann, muss es eine Wiedererweckung geben, die es Amerika erlaubt, zu seinem Gründergeist zurückzukehren. Das Christentum, das in Dutzende Glaubensrichtungen gespalten ist, muss vereinigt werden, alle Religionen absorbieren und eine neue Zukunft für die Zivilisationen der Welt öffnen. Ich war der erste ausländische religiöse Leiter, der von Mitgliedern des US-Kongresses eingeladen wurde, zu sprechen. Nachdem ich ein zweites Mal eingeladen worden war, hatten mehr und mehr Leute Interesse daran, etwas über diesen Reverend Moon herauszufinden. Im nächsten Jahr, am 1. Juni 1976, veranstalteten wir eine Feier im Yankee Stadium in New York City, um an das 200-jährige Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten zu erinnern. Damals konnte Amerika das Jubiläum nicht in Frieden feiern. Die Bedrohung durch den Kommunismus war allgegenwärtig und die jungen Leute führten ein Leben mit Drogenkonsum und sexueller Zügellosigkeit, das weit von Gottes Wünschen entfernt war. Ich fühlte, dass Amerika ernsthaft erkrankt war. Ich ging mit dem Gefühl zu der Veranstaltung, wie ein Chirurg zu sein, der im Begriff war, das kranke Herz New Yorks von einem Geschwür zu befreien. Am Tag der Veranstaltung kam ein sintflutartiger Regen herunter und ein starker Wind fegte die Dekorationen auf dem gesamten Platz hinweg. Aber niemand lief vor dem Regen davon. Die Musikgruppe begann das Lied »You Are My Sunshine« zu spielen und alle im Stadion fingen an mitzusingen. Obwohl sie vom Regen durchnässt waren, sangen sie ein Lied über den Sonnenschein. Mit dem Mund sangen sie über die Sonne, aber ihre Augen weinten. Es war ein Augenblick, in dem sich Regen und Tränen vermischten. Und dann geschah das Unglaubliche. Als ich auf die Bühne trat, um meine Ansprache zu halten, bahnten sich Sonnenstrahlen ihren Weg durch die Regenwolken. Es schien, als ob Gott das Singen gehört hätte. Während meiner Schulzeit hatte ich ein wenig geboxt. Man kann einen guten Boxer mit vielen kurzen Geraden treffen und doch feststellen, dass es ihm nichts ausmacht. Wenn man ihm jedoch einen richtigen Kinnhaken verpassen kann, dann schwankt sogar der stärkste Boxer. Ich wollte Amerika einen kräftigen Kinnhaken verpassen. Ich hatte das Gefühl, dass eine noch größere Veranstaltung notwendig war als jene, die bis zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hatten, damit den Amerikanern der Name Sun Myung-moon nicht mehr aus dem Kopf gehen würde. Das Washington Monument steht auf der National Mall, mitten im Zentrum der Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Das Monument sieht wie ein spitzer Bleistift aus und ist über 183 Meter hoch. Ein großflächiger Rasen erstreckt sich von diesem Monument bis zu dem Teich vor dem Lincoln Memorial. Ich fasste den Plan, an dieser Stelle, dem symbolischen Herzen von Amerika, eine große Veranstaltung abzuhalten. Um dort eine Veranstaltung abzuhalten, brauchte man jedoch eine Erlaubnis von der US-Regierung und der US-National Park-Polizei. Damals war ich den meisten Regierungsbeamten nicht besonders sympathisch. Ich hatte zuvor Anzeigen in Zeitungen gesetzt und das amerikanische Volk aufgerufen, den früheren Präsidenten Richard Nixon zu vergeben, der durch die Watergate-Affäre in eine Krise geraten war. Diese Haltung war sehr unpopulär. Deshalb wurde unser Anliegen mehrmals von der US-Regierung abgewiesen. Erst 40 Tage vor dem Ereignis erhielten wir schließlich die Genehmigung. Sogar unsere Mitglieder meinten mir gegenüber, dass unser Plan zu gewagt sei und dass wir nicht weitermachen sollten. Die National Mall, die sich um das Washington Monument herum erstreckte, war ein offener Park mitten im Stadtgebiet. Es gab nicht viele Bäume, nur eine weite Graslandschaft. Wenn nur eine kleine Gruppe käme, würde es für jedermann deutlich zu sehen sein. Man würde mehrere hunderttausend Leute brauchen, um dieses große Gebiet zu füllen. Unsere Mitglieder wollten wissen, wie das möglich sein sollte. Vorher hatten nur zwei Personen auf der National Mall große Veranstaltungen abgehalten. Dr. Martin Luther King Jr. hatte eine Kundgebung für Bürgerrechte auf den Stufen des Lincoln Memorial veranstaltet und auch Billy Graham hatte dort eine große Versammlung abgehalten. Es war also ein Platz mit sehr viel Symbolik. Dies war der Ort, den ich herausforderte. Ich betete unaufhörlich für diese Veranstaltung. Die Rede, die ich halten wollte, schrieb ich viermal. Eine Woche vor der Veranstaltung hatte ich noch immer gemischte Gefühle darüber, was ich in meiner Rede sagen sollte. Schließlich vollendete ich meinen Text drei Tage vor der Veranstaltung. Üblicherweise spreche ich nicht mit einem vorbereiteten Text. Dieses Mal machte ich eine Ausnahme, denn ich war in Sorge, ob es eine gute Veranstaltung werden würde. Ich wusste, dies würde eine besonders wichtige Veranstaltung werden, auch wenn ich nicht ganz sicher war, in welcher Weise. Ich werde niemals vergessen, was an jenem 18. September 1976 geschah. Schon am frühen Morgen begannen die Leute am Washington Monument anzukommen. Um die 300.000 Menschen versammelten sich. Es war unmöglich zu sagen, wo diese Leute alle herkamen. Sie hatten die verschiedensten Haar- und Hautfarben. Alle Rassen, die Gott auf dieser Erde gesandt hat, kamen an diesem Tag zusammen. Es war eine Veranstaltung von globalem Ausmaß, die keiner weiteren Beschreibung bedarf. Ich stand vor dieser Menschenansammlung und erklärte, Gott hat Amerika seit 200 Jahren vorbereitet. Jetzt ist es die Zeit für einen Aufbruch gekommen. Amerika muss eine globale Verantwortung akzeptieren. Ausgerüstet mit dem Gottismus muss es die kommunistische Welt befreien und letztendlich Gottes Himmelreich hier auf Erden errichten. Die Rede wurde viele Male von Zurufen und Applaus unterbrochen. Das Nachrichtenmagazin Newsweek veröffentlichte in seinem illustrierten Jahresüberblick über die bedeutendsten Ereignisse von 1976 ein Bild von mir und bezeichnete mich als Teil der Erweckungsbewegung in den 70ern. Auf der anderen Seite erhöhte sich die Zahl der Leute, die mich mit Vorbehalten und sogar Angst betrachteten. Für sie war ich nichts weiter als ein sonderbarer Magier, der aus dem Osten gekommen war. Ich war kein weißer Mann, dem sie glauben und folgen konnten. Die Tatsache, dass ich Dinge sagte, die irgendwie anders waren als das, was sie in ihren Kirchen gehört hatten, machte sie sehr unsicher. Sie konnten insbesondere nicht akzeptieren, dass junge weiße Leute einem Asiaten mit schmalen Augen in der Form eines Fisches Respekt entgegenbrachten und ihm nachfolgten. Sie begannen Gerüchte zu verbreiten, dass ich unschuldige junge Weiße einer Gehirnwäsche unterzogen hätte. Diese Gruppe, die mich bekämpfte, versammelte sich im Hintergrund hinter jenen, die mir ihre Unterstützung zuriefen. Ich wusste, dass eine weitere Krise auf mich zukommen würde. Ich hatte jedoch keine Angst, denn ich tat ganz eindeutig das, was richtig war. Die USA sind weiterhin bekannt als ein Land der Freiheit und Gleichheit, in das Menschen aller Rassen kommen können, um den amerikanischen Traum zu verwirklichen. Doch tatsächlich gibt es wegen rassischer und religiöser Diskriminierungen viel Streit und Auseinandersetzungen. Dies sind chronische Krankheiten, die tief in der amerikanischen Geschichte verwurzelt sind. Deshalb sind sie viel schwieriger zu heilen als die sozialen Erkrankungen wie Unmoral und Materialismus, die durch den Überfluss in den 70ern aufgekommen waren. In dieser Zeit besuchte ich oft afroamerikanische Kirchen, um die ökumenische Harmonie zu unterstützen. Unter den schwarzen Leitern gab es einige, die nach dem Vorbild von Dr. Martin Luther King Jr. daran arbeiteten, religiöse Diskriminierung zu beseitigen und Gottes Friedensreich zu errichten. Einige von diesen Pastoren hatten in ihrem Keller Bilder von Sklavenmärkten hängen, die es mehrere hundert Jahre lang gegeben hatte, bevor die Sklaverei verboten wurde. Mehrfach sah man das Bild von einem Schwarzen, der an einem Baum hing und bei lebendigem Leib angezündet wurde. Auf einem anderen waren nackte schwarze Männer und Frauen zu sehen, die von potenziellen Sklaven, Käufern wie eine Ware begutachtet wurden. Ein anderes Bild zeigte ein schreiendes schwarzes Baby, das seiner Mutter weggenommen wurde. Man konnte kaum glauben, dass Menschen zu solch barbarischen Handlungen fähig waren, wie sie so deutlich auf diesen Bildern dargestellt wurden. Auf einer Versammlung in Chicago am 24. Oktober 1975 sagte ich zu den Anwesenden: Wartet ab, innerhalb der nächsten 30 Jahre wird es in den Vereinigten Staaten einen Präsidenten geben, der aus einer gemischtrassigen schwarz-weißen Familie geboren wurde. Die Prophezeiung, die ich an jenem Tag gemacht hatte, ist jetzt durch die Amtseinführung von Präsident Barack Obama, der einen großen Teil seines Erwachsenenlebens in Chicago verbracht hat, wahr geworden. Diese Prophezeiung wurde nicht von selbst verwirklicht. Viele Menschen vergossen Blut und Schweiß, um die Kämpfe zwischen den Rassen zu beenden. All diese Anstrengungen tragen jetzt Früchte. Überraschenderweise kamen etliche Pfarrer von etablierten Kirchen in Amerika zur Washington Monument Veranstaltung und brachten ihre Gemeindemitglieder mit. Sie entschieden, dass meine Botschaft konfessionsübergreifend war und junge Menschen inspirierte. Ich rief die Menschen dazu auf, über die Unterschiede von Konfessionen und Religionen hinauszugehen, und diese Worte wurden auf dieser Veranstaltung Wirklichkeit. Die Washington Monument Kundgebung war ein Wunder. Hunderttausende Teilnehmer machten sie zu einer der größten Versammlungen, die je auf der National Mall stattfand. Weint nicht um mich, sondern um die Welt. Auf etwas Gutes folgt oft etwas Schlechtes. Einige Leute malten einen Schnauzbart auf Poster und Reklametafeln, auf denen mein Bild zu sehen war, und versuchten, mich dadurch mit Hitler in Verbindung zu bringen. Sie bezeichneten mich als antisemitisch und behaupteten, ich würde etwas lehren, was gegen die Juden sei. Schwierigkeiten gab es auch mit Christen. Als die Anzahl der jungen Menschen, die mir nachfolgten, und der Pastoren, die mehr über das Prinzip lernen wollten, wuchs, begannen auch die etablierten Kirchen Amerikas, mich zu verfolgen. Und schließlich stellten sich die Linken in Amerika gegen mich, da ich Amerika aufrief, seine Verantwortung zu erfüllen und der weltweiten Ausbreitung des Kommunismus ein Ende zu setzen. Auch sie suchten nach Wegen, um meine Aktivitäten zu unterbinden. Während unser Bekanntheitsgrad stieg, wurden gleichzeitig mehr und mehr Bedenken und Zweifel über mich verbreitet. Junge Leute, die durch meine Lehren inspiriert waren, hatten die Hochschule verlassen oder ihre Arbeit gekündigt, um im Land herumzureisen und meine Lehren zu verbreiten und Gelder für unsere Arbeit zu sammeln. Verständlicherweise waren ihre Eltern über ihr Wohlergehen besorgt. Als die Vereinigten Staaten mit der Watergate-Krise konfrontiert wurden, hatte ich ein Treffen mit Präsident Richard Nixon. Ich bat ihn, dringend für die Führung der Nation den Willen Gottes zu suchen. Ich machte einen Aufruf an das amerikanische Volk: Vergebt, liebt und vereinigt euch, um die Position des Präsidenten zu stärken. Das entfachte den Widerstand der linken Nachrichtenmedien. Dinge, die vorher nicht von Bedeutung gewesen waren, wurden mir plötzlich zur Last gelegt. Zur gleichen Zeit meinten die Konservativen, ich wäre zu liberal und meine Lehren würden die traditionellen Werte zerstören. Viele Christen waren unglücklich über das neue Verständnis vom Kreuz, das ich lehrte. Jesus kam als Messias, und es war nicht Gottes prädestinierter Wille, dass er gekreuzigt werden sollte. Durch die Hinrichtung von Jesus wurde Gottes Plan vom Friedensreich nicht verwirklicht. Wenn Israel Jesus als den Messias akzeptiert hätte, dann hätte er eine Welt des Friedens errichten und die Kulturen und Religionen von Ost und West vereinigen können. Doch Jesus starb am Kreuz und Gottes Werk der vervollständigen Erlösung wurde bis zur Wiederkunft hinausgezögert. Dieses Verständnis vom Kreuz rief eine Menge Widerstand hervor. Die etablierten Kirchen und die jüdischen Gemeinden fingen an, mich als ihren Feind zu betrachten. Sie versuchten auf allen möglichen Wegen und aus unterschiedlichen Gründen, meine Ausweisung aus Amerika zu erwirken. Schließlich wurde ich wieder einmal ins Gefängnis gebracht. Meine ganze Arbeit hatte den Zweck, die Moral in Amerika wiederherzustellen und das Land auf Gottes Willen auszurichten. Ich wurde jedoch wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Zu dieser Zeit hatte ich meinen 60. Geburtstag schon hinter mir gelassen. Während der ersten 3 Jahre, die ich in Amerika verbrachte, wurden die weltweiten Geldspenden auf ein Bankkonto in New York eingezahlt. Es lief unter meinem Namen, wurde aber nur für die Kirchenzwecke benutzt. Diese Praxis war in vielen Religionsgemeinschaften so üblich. Die Gelder auf diesem Konto erbrachten Zinseinkünfte und ich wurde angeklagt, diese Zinsen nicht als Einkommen bei meiner persönlichen Steuererklärung für die Jahre 1973 bis 1975 angegeben zu haben. Die geschätzten Steuern für diese Einkommen betrugen etwa 7.500 US-Dollar. Normalerweise wäre eine Geldstrafe verhängt worden, doch ich wurde vor Gericht gestellt, im Jahr 1982 verurteilt und schließlich am 20. Juli 1984 in das Federal Correction Institution Gefängnis von Danbury, Connecticut eingewiesen. Einen Tag bevor ich ins Gefängnis von Danbury gehen musste, hielt ich eine Versammlung mit unseren Mitgliedern im Trainingszentrum von Belvedere in Tarrytown, New York, ab. Es war ein sehr emotionales Treffen. Tausende von Menschen, die mir nachfolgten, versammelten sich an diesem Tag in Belvedere, weinten und beteten für mich. Ich erhob meine Stimme und rief sie dazu auf, nicht den Mut zu verlieren. Ich sagte ihnen, ich bin unschuldig, ich habe nichts Verbotenes getan, ich sehe das strahlende Licht der Hoffnung, das nach Danbury aufsteigen wird. Weint nicht um mich, sondern weint um Amerika. Liebt Amerika und betet für Amerika. Ich stand vor diesen jungen Menschen, die in Traurigkeit versunken waren, und hob meine Hände als Zeichen der Hoffnung. Die Erklärung, die ich vor meinem Eintritt ins Gefängnis machte, sorgte für viel Aufregung unter religiösen Menschen. Es wurde eine Common Suffering Fellowship gegründet und es gab eine Welle von Gebeten, um mich zu unterstützen. Diese Common Suffering Fellowship war wie die Grundströmung einer Unterstützung, an der sich Geistliche aller Konfessionen und von den verschiedensten Religionen beteiligten. Denn sie waren alle besorgt über den Angriff auf die Religionsfreiheit in Amerika. An dem Tag, als ich ins Gefängnis ging, fühlte ich keine Angst. Ich kannte das Leben in einem Gefängnis. Doch das war nicht der Fall mit den Menschen um mich herum. Sie waren besorgt darüber, dass einige meiner Gegner versuchen würden, mein Leben zu beenden. Ich machte mich erhobenen Hauptes auf den Weg ins Gefängnis. Warum muss mein Vater ins Gefängnis? Sogar im Gefängnis von Danbury folgte ich meinem Prinzip, ein Leben für andere zu führen. Ich stand früh auf und putzte dort, wo es dreckig war. In der Cafeteria lehnten sich andere über ihr Essen, machten ein Nickerchen oder unterhielten sich, aber ich setzte mich aufrecht und würdevoll hin. Wenn ich eine Arbeit zugeteilt bekam, dann arbeitete ich härter als alle anderen und beobachtete die Mithäftlinge, wie sie ihre Arbeit machten. In meiner freien Zeit las ich die Bibel. Ein Mitgefangener sah, dass ich die Bibel Tag und Nacht las und sagte zu mir, »Ist das deine Bibel?« »Hier ist meine Bibel, schau sie dir an.« Er warf mir eine Zeitschrift zu, es war das Pornomagazin Hustler. Im Gefängnis war ich bekannt als eine Person, die arbeitete, ohne zu sprechen. Ich las Bücher und meditierte. Nachdem ich mich 3 Monate lang so verhalten hatte, wurden die Mitgefangenen und die Wächter meine Freunde. Ich wurde der Freund eines Mannes, der auf Drogen war, und jenes Mithäftlings, der gesagt hatte, dass das Pornomagazin seine Bibel sei. Nach 1 oder 2 Monaten begannen die Gefängnisinsassen, die Sachen, die sie von außerhalb erhielten, mit mir zu teilen. Sobald wir uns gegenseitig unser Herz ausschütten konnten, war es so, als ob der Frühling ins Innere des Gefängnisses gekommen wäre. Eigentlich wollte die Regierung der Vereinigten Staaten mich nicht wirklich ins Gefängnis stecken. Sie beschloss, mich anzuklagen, während ich mich außerhalb des Landes auf einer Reise nach Deutschland befand, und sie wäre wahrscheinlich damit zufrieden gewesen, wenn ich mich entschieden hätte, nicht mehr zurückzukommen. Es war nicht ihre ursprüngliche Absicht, mich ins Gefängnis zu bringen. Sie versuchte lediglich, mich aus ihrem Land zu entfernen. Ich wurde sehr bekannt in Amerika und die Zahl meiner Nachfolger wuchs stetig. Deshalb wollte sie mir Steine in den Weg legen. Genau wie in Korea war ich auch in den USA den etablierten Kirchen ein Dorn im Auge. Doch weil ich ihre Absicht dahinter erkannte, entschloss ich mich, nach Amerika zurückzukehren und ins Gefängnis zu gehen, denn es gab noch einiges für mich in Amerika zu tun. Ich denke, ins Gefängnis zu gehen ist keine völlig schlechte Sache. Wenn ich Menschen, die tief im Tal der Tränen stecken, dazu bringen will, zu bereuen, dann muss ich erst einmal selbst Tränen vergießen. Bevor ich nicht zuerst selbst ein solches elendes Herz erlebt habe, kann ich andere nicht dazu bewegen, sich Gott zu ergeben. Der Himmel arbeitet wirklich auf geheimnisvolle Weise. Nachdem ich ins Gefängnis gekommen war, klagten 7000 Pfarrer und andere religiöse Führer die US-Regierung an, sie würde die Religionsfreiheit verletzen und versuchten, mich freizubekommen. Unter ihnen waren der konservative Reverend Jerry Falwell von der Southern Baptist Convention und der liberale Dr. Joseph E. Lowery, der während der Amtseinführung von Präsident Obama das Segensgebet sprach. Sie standen bei den Bemühungen, mich zu befreien, an vorderster Front. Auch meine Tochter Injin, ein junges Mädchen im Teenageralter, marschierte mit ihnen. Sie stand vor mehreren tausend Geistlichen und las unter Tränen einen Appell an den Richter vor, der mich verurteilt hatte. Das Leben meines Vaters ist durchtränkt von Tränen und Leid, während er versucht, Gottes Willen zu erfüllen. Er ist jetzt 64 Jahre alt. Das einzige Verbrechen, das er beging, war, Amerika zu lieben. In diesem Moment spült er jedoch das Geschirr in der Gefängniscafeteria oder erwischt den Fußboden. Letzte Woche besuchte ich meinen Vater und sah ihn zum ersten Mal in seiner Gefängniskleidung. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Mein Vater meinte jedoch, ich solle nicht um ihn weinen, sondern für Amerika beten. Er sagte mir, ich solle meinen Ärger und mein Leid umwandeln in eine starke Kraft, um aus diesem Land ein wirklich freies Land zu machen. Er sagte, dass er bereit sei, während seines Aufenthalts im Gefängnis jede Art von Mühsal und Ungerechtigkeit zu erdulden und jedes Kreuz zu tragen. Religionsfreiheit ist die Basis für alle anderen Freiheiten. Ich bin jedem hier wirklich dankbar, der aufgestanden ist, um die Religionsfreiheit zu unterstützen. Meine Strafe wurde wegen guter Führung um 6 Monate verringert und nach 13 Monaten wurde ich entlassen. An dem Tag, als ich das Gefängnis verließ, wurde in Washington D.C. ein Festbankett veranstaltet, um meine Entlassung zu feiern. 1700 christliche Geistliche und jüdische Rabbiner hatten sich versammelt und warteten auf mich. In meiner Ansprache an die Versammelten wiederholte ich meine Position, über Religionen und Konfessionen hinausgehen zu müssen. Ich richtete meine Worte mit lauter Stimme an die ganze Welt und es war mir egal, wie meine Widersacher reagieren würden. Gott ist kein Konfessionalist. Er kümmert sich nicht um zweitrangige Argumente über Glaubenslehren. In Gottes großem, elterlichen Herzen werden keine Unterschiede zwischen Rassen und Nationalitäten gemacht. Es gibt keine Mauern zwischen Nationen und Kulturen. Auch heute versucht Gott immer wieder, die Menschen dieser Welt als seine Kinder zu umarmen. Das heutige Amerika leidet unter Rassenproblemen, unter Problemen, die ihren Ursprung in der Verwirrung der Werte und im moralischen Niedergang haben. Unter einer geistigen Dürre und dem Niedergang des christlichen Glaubens sowie unter dem atheistischen Kommunismus. Aus diesen Gründen folgte ich dem Ruf Gottes und kam in dieses Land. Das Christentum braucht heute eine starke Erweckung und muss sich vereinigen. Auch die Geistlichen müssen überdenken, welche Rolle sie bis jetzt gespielt haben und bereuen. Die Situation, die vor 2000 Jahren herrschte, als Jesus kam und die Menschen aufrief zu bereuen, wiederholt sich heute. Wir müssen die wichtige Mission erfüllen, die Gott Amerika aufgetragen hat. Es kann nicht mehr so weitergehen. Wir brauchen eine neue Reformation. Sobald ich aus dem Gefängnis entlassen worden war, gab es nichts mehr, was mich zurückhalten konnte. Ich sprach mich mit noch lauterer Stimme als vorher, um einem gefallenen Amerika eine Botschaft der Warnung zu übermitteln. Wiederholt verkündete ich mit starken Worten, der einzige Weg, um Amerika wieder zu beleben, sei zu Gottes Liebe und Moral zurückzukehren. Ich war eingesperrt worden, ohne irgendetwas falsch gemacht zu haben, doch auch in dieser Situation wirkte Gott. Nach meiner Entlassung besuchten die Leute, die sich für meine Befreiung eingesetzt hatten, nacheinander Korea, um mehr über meine Arbeit zu erfahren. Sie kamen, um herauszufinden, was es mit Reverend Moon auf sich hatte, der so viele junge Menschen in Amerika angezogen hatte. Nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten organisierten 120 von diesen Geistlichen die American Clergy Leadership Conference. Fünftes Kapitel. Liebevolle Familien können die Welt verändern. Meine Frau Hakcha Han Moon. Als ich meine Frau das erste Mal sah, war sie eine junge Frau von 14 Jahren und hatte gerade die Grundschule, die 6. Klasse, abgeschlossen. Sie war ein ruhiges Mädchen, das niemals seine Stimme erhob und niemals versuchte, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie nahm immer den gleichen Weg zur Kirche hin und zurück. Als sie mir das erste Mal vorgestellt wurde, sagte man mir, sie sei die Tochter von Frau Sun E Hong, einem frühen Mitglied unserer Kirche. Ich fragte sie, wie heißt du? Sie antwortete mit klarer Stimme, ich heiße Hakcha Han. Bevor mir bewusst wurde, was da geschah, sagte ich, Hakcha Han wurde also in Korea geboren. Ich wiederholte das dreimal und dann betete ich, Gott, vielen Dank, dass du solch eine wundervolle Frau wie Hakcha Han nach Korea geschickt hast. Dann schaute ich sie an und sagte, Hakcha Han, ich fürchte, du wirst viele Opfer bringen müssen. All diese Worte kamen spontan aus meinem Mund. Später erzählte mir Frau Hong, wie sonderbar es für sie war, dass ich beim ersten Treffen mit ihrer Tochter die gleichen Dinge dreimal hintereinander sagte. Meine Frau erzählte mir, dass auch sie sich an dieses erste kurze Treffen erinnert. Sie sagte mir, dass sie sich an alles erinnern kann, was ich damals zu ihr gesagt habe, als sei es eine Predigt nur für sie gewesen. Und sie bewahrte all dies tief in ihrem Herzen. Sie sagte, sie hätte das Gefühl gehabt, eine wichtige Offenbarung über ihre Zukunft bekommen zu haben, die sie nicht vergessen konnte. Ihre Mutter stammte aus einer sehr gläubigen presbyterianischen Familie. Deshalb wuchs sie in einem christlichen Zuhause auf. Ihr Heimatort, Jeonju, ist auch mein Heimatort, doch sie hatte in Anju gelebt, bis sie während des Koreakrieges nach Südkorea kam. Als Frau Hong anfing, zu unserer Kirche zu kommen, führte sie ein sehr gläubiges Leben in Chungjeon und gab ihrer Tochter eine strenge Erziehung. Meine Frau besuchte eine Krankenpflegeschule, die von der katholischen Kirche betrieben wurde. Mir wurde gesagt, dass die Regeln an der Schule so streng waren, wie wenn sie in einem Kloster gelebt hätte. Sie hatte einen sanften Charakter und während der Zeit, in der sie von ihrer Mutter aufgezogen wurde, ging sie nirgendwo anders hin als nur zur Schule und zu unserer Kirche. Damals war ich 40 Jahre alt und ich spürte, dass die Zeit für mich gekommen war, wieder zu heiraten. Alles, was ich dafür zu tun hatte, war, darauf zu warten, dass Gott mir sagen würde, es ist soweit, geh und heirate. Und ich würde tun, was mir gesagt wurde. Sung Do-chi, eine ältere Frau in unserer Kirche, begann im Oktober 1959 mit Vorbereitungen für meine Verlobung, obwohl es noch keine zukünftige Braut gab. Ein anderes Kirchenmitglied, das seit 7 Jahren um eine Ehefrau für mich gebetet hatte, erzählte mir eines Tages, dass sie einen Traum gehabt habe, in dem sie sah, dass Hakcha Han meine Frau war. Frau Chi erzählte mir von einem merkwürdigen Traum, den sie hatte. »Was für ein Traum ist das?« rief sie. »Ich sah Hunderte von Kranichen auf uns zufliegen. Ich versuchte, sie mit meinen Armen wegzuscheuchen, aber sie kamen immer wieder. Schließlich bedeckten sie dich mit ihren weißen Federn. Ist das ein Omen für die Zukunft? Das Hak in Hakcha Han ist das chinesische Zeichen für Kranich.« Dann hatte Hakcha Han selbst einen Traum, in dem ich ihr erschienen war und zu ihr sagte, »Die Zeit ist nah, bereite dich vor.« Später erzählte mir meine Frau, dass sie in ihrem Traum voll Demut geantwortet habe, »Ich habe bis jetzt nach dem Willen Gottes gelebt. Auch in Zukunft werde ich dem Willen Gottes als seine Dienerin folgen, was auch immer das bedeuten mag.« Einige Tage, nachdem meine zukünftige Braut diesen Traum gehabt hatte, bat ich Frau Hong, ihre Tochter zu mir zu bringen. Dies war unser erstes Treffen seit der Zeit, als sie mir im Alter von 14 Jahren vorgestellt worden war. An jenem Tag stellte ich dieser jungen Dame viele Fragen. Jedes Mal antwortete sie mit Ruhe und Gelassenheit und sprach sehr klar und deutlich. Bei diesem Treffen bat ich meine zukünftige Frau, ein Bild zu zeichnen. Ohne zu zögern, nahm sie einen Bleistift und begann ein Bild auf ein Blatt Papier zu zeichnen. Als sie fertig war und mir ihr Bild zeigte, war ich von dem, was ich sah, sehr beeindruckt. Ich sah daraufhin in ihr Gesicht und ihr schüchterner Blick war sehr schön. Ihr Herz war genauso wundervoll wie das Bild, das sie gezeichnet hatte. Wir verlobten uns am 27. März 1960. Unsere Hochzeit war 2 Wochen später, am 11. April. Zur Zeit der Verlobung hatte ich noch kein Datum vorgegeben, aber als ich einige Tage später Frau Han zu mir rief, sagte ich zu ihr, Morgen früh werden wir unsere Hochzeitszeremonie haben. Sie erwiderte ganz einfach: Ist das so? Sie stellte keine einzige Frage und machte keinerlei Einwände. Sie war dem Himmel ganz und gar gehorsam. So rein und sanft war sie. Wenn es um den Willen Gottes ging, zeigte sie damals wie heute große Entschlossenheit. Bei der Hochzeitszeremonie trug ich einen Samok Vande, die formelle Bekleidung der Regierungsbeamten, die heute allgemein für traditionelle Hochzeitszeremonien benutzt wird, und sie trug eine traditionelle koreanische Tracht, zusammen mit einem Yokduri, Brautdiadem. Meine Braut, die damals 17 Jahre alt und damit über 20 Jahre jünger war als ich, strahlte und sah zuversichtlich aus mit ihrem hübschen Gesicht. Sie hielt ihre Lippen fest geschlossen. Während der Zeremonie sagte ich zu meiner Frau, dass für sie jetzt ein schwieriger Weg beginnen würde. Ich denke, dir ist schon bewusst, dass eine Ehe mit mir keiner anderen Ehe gleichen wird. Wir werden zu Ehemann und Ehefrau, um die Mission, die Gott uns gegeben hat, wahre Eltern zu werden, zu vollenden und nicht nur um das Glück von zwei Einzelpersonen anzustreben, wie die anderen Menschen auf dieser Welt. Gott möchte das himmlische Königreich durch eine wahre Familie auf diese Erde bringen. Du und ich, wir werden einen schwierigen Weg gehen müssen, um wahre Eltern zu werden, die für andere die Tore des Himmelreichs öffnen werden. Es ist ein Weg, der noch kein anderer in der Geschichte gegangen ist, und sogar ich weiß nicht, was alles auf uns zukommen wird. In den nächsten 7 Jahren wirst du viele Dinge erleben, die schwer zu ertragen sind. Vergesse niemals, nicht für einen Moment, dass sich unser Leben von dem anderen unterscheidet. Unternehme nichts. Ganz gleich, wie unbedeutend es auch scheinen mag, ohne es vorher mit mir zu besprechen, und gehorche mir in allem, was ich sage. Sie antwortete: Mein Herz ist schon darauf eingerichtet. Bitte mache dir keine Sorgen. An ihrem Gesichtsausdruck konnte ich an jenem Tag erkennen, dass sie einen festen Entschluss gefasst hatte. Ihre schwierigen Herausforderungen begannen schon einen Tag nach der Hochzeit. Die erste Schwierigkeit, mit der sie konfrontiert wurde, war, dass sie nicht mehr so frei war wie vorher, ihre Mutter zu sehen. Meine Frau, ihre Mutter und ihre Großmutter mütterlicherseits waren jeweils die einzigen Töchter. Deshalb war die Beziehung zwischen Mutter und Tochter besonders eng. Damit sie ihre öffentliche Mission erfüllen und die entsprechenden Schwerpunkte setzen konnte, bat ich sie, 3 Jahre lang so etwas wie ein asketisches Leben zu führen. Das bedeutete, dass sie ihre Mutter und andere Verwandte 3 Jahre lang nicht sehen konnte. Sie lebte in einem Zimmer, das von einem Kirchenmitglied angemietet war. Sie kam nicht mehr als einmal am Tag zur Kirche, normalerweise am Abend. Um keine Störungen zu verursachen, verließ sie die Kirche durch die Hintertür. Ich war oft mit Gottesdiensten oder nächtlichen Gebeten beschäftigt und selten zu Hause. Aber diese Trennung hatte keine praktischen Gründe, sondern diente dazu, eine geistige Grundlage der bedingungslosen Hingabe für ihre Mission zu errichten. Da die ungeheuerlichen Gerüchte über mich weiterhin im Umlauf waren, war diese Trennung von ihren Verwandten und von mir für meine junge Frau noch schwerer zu ertragen. Zur Zeit unserer Hochzeit gab es die Vereinigungskirche schon in mehr als 120 Gemeinden überall in Korea. Doch auch in unserer Kirche gab es Mitglieder, die unsere Hochzeit kritisch betrachteten. Einige beneideten meine Frau, einige hassten sie und es kursierten viele Geschichten. Als wäre das nicht schon genug, lebte sie auch noch im Haus von jemand anderem, während ältere Frauen aus unserer Kirche mir überall folgten, wohin ich auch ging. Schließlich beendete meine scheinbar kalte Umgangsweise mit meiner Frau alle Kritik und Eifersucht ihr gegenüber. Die Leute begannen sogar Mitleid mit ihr zu fühlen. Zum Beispiel kritisierten mich viele Mitglieder dafür, dass ich nicht zu meiner Frau gehen konnte, obwohl sie nach der Geburt unserer ersten Tochter krank war und in einem schlecht beheizten Raum fror. Einige von ihnen sagten: Wie kann er sich überhaupt als ihr Ehemann bezeichnen? Sie gehen zu weit, mein Herr, wurde mir gesagt. Wenn sie geheiratet haben, dann sollten sie auch mit ihr leben. Wie können sie es ihr so schwer machen, dass sie kaum ihr Gesicht zu sehen bekommt? Die Leute, die meine Frau kritisiert hatten, stellten sich einer nach dem anderen auf ihre Seite. Trotz ihrer Jugend war es für meine Frau notwendig, durch ein hartes Training zu gehen. Während der Zeit unseres Zusammenlebens war der Druck, der auf sie ausgeübt wurde, unerbittlich. Sie hatte nie einen einzigen freien Moment für sich selbst. Sie befand sich ständig an der Grenze des Ertragbaren, so als würde sie auf einer dünnen Eisdecke gehen, während sie sich fragte: Wird es heute friedlich zugehen? Wird es morgen friedlich zugehen? weil sie Gottes Standard der mütterlichen Liebe erreichen musste, korrigierte ich sogar das kleinste falsche Wort, das sie sprach. Manchmal musste sogar ihre Liebe zu mir eingeschränkt werden, um ihrer ewigen Mission willen. All das war notwendig für sie, um wahre Mutter zu werden, aber ich bin mir sicher, dass es ihrem Herzen viel Kummer verursacht hat. Ich konnte ganz beiläufig etwas sagen, ohne mir dabei etwas zu denken. Sie aber musste sich mit jedem meiner Worte in Einklang bringen. Deshalb bin ich mir sicher, dass ihr Leiden sehr groß war. Wir brauchten 7 Jahre, bis wir uns aneinander angepasst hatten. Ich erzähle diese Dinge, weil das Wichtigste in einer ehelichen Beziehung das Vertrauen ist. Das ist es, was es 2 Menschen ermöglicht, ganz eins zu werden. Eine unvergleichliche innere Schönheit. Nach unserer Heirat gaben meine Frau und ich einander ein Versprechen. Wir vereinbarten, dass wir, ganz gleich, wie aufgebracht oder ärgerlich einer von uns auch sein würde, es nicht so weit kommen lassen würden, dass irgendjemand denken könnte, es sieht so aus, als ob Referent und Frau Moon einen Streit hätten. Wir vereinbarten, dass wir unseren Kindern, ganz gleich, wie viele wir auch haben würden, kein Anzeichen für einen möglichen Streit spüren lassen würden. Kinder sind wie Gott. Kinder sind Gott mit sehr kleinen Herzen. Wenn ein Kind Mama ruft, dann sollten wir immer mit einem Lächeln antworten. Was ist? Nachdem sie 7 Jahre lang durch einen solch harten Kurs gegangen war, wurde meine Frau zu einer wundervollen Mutter. Das ganze Gerede über sie verschwand in friedliches Glück. Und friedliches Glück kam in unsere Familie. Meine Frau hat 14 Kinder zur Welt gebracht und jedes einzelne erhielt so viel Liebe von ihr. Wenn sie von zu Hause weg ist und mich auf unseren Ansprechtouren und unserer Mission begleitet, dann schickt sie jeden Tag Briefe und Postkarten an unsere Kinder. Obwohl es im Verlauf von nunmehr über 40 Jahren schwierig für sie war, 14 Kinder großzuziehen, hat sie sich niemals beklagt. Einige Male musste ich mich in Übersee aufhalten, als meine Frau kurz vor der Geburt stand. Sie musste solche Zeiten allein bewältigen. Es gab Tage, an denen ich nichts für sie tun konnte. Einmal schrieb mir ein Mitglied, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten war. Man machte sich Sorgen darüber, ob sie genügend zu essen hätte. Sogar da beklagte sie sich nie über ihre Situation. Da ich nur 2 bis 3 Stunden in der Nacht schlafe, hat sie pflichtbewusst während unseres gemeinsamen Lebens dasselbe getan. Diese Dinge schmerzen mich bis heute. Meine Frau hat ein solch unglaubliches Herz voll Liebe und Fürsorge, dass sie sogar jemanden in Not einen besonderen Ring, den ich ihr gekauft hatte, geschenkt hat. Wenn sie sieht, dass jemand Kleidung braucht, kauft sie welche für ihn oder gibt ihm etwas von unseren Sachen. Wenn sie jemanden begegnet, der hungrig ist, kauft sie dieser Person eine Mahlzeit. Es geschah oft, dass sie Geschenke, die wir erhalten hatten, an andere weitergab, wenn sie fühlte, dass diese es mehr brauchten. Einmal reisten wir durch die Niederlande und hatten die Gelegenheit, eine Firma zu besichtigen, in der Diamanten verarbeitet wurden. Um meiner Frau mein Bedauern für all ihre Opfer auszudrücken, kaufte ich ihr einen Diamantring. Da ich nicht viel Geld hatte, konnte ich ihr keinen großen Diamanten kaufen. Ich wählte einen aus, der mir gefiel, und schenkte ihn ihr. Später gab sie sogar diesen Ring her. Als ich feststellte, dass der Ring nicht mehr an ihrem Finger steckte, fragte ich sie: Wo ist denn der Ring? Sie antwortete: Du weißt doch, ich kann so etwas nicht behalten, wenn jemand anders in Not ist. Einmal sah ich, wie sie ein großes Verpackungstuch hervorholte und still einige Kleidungsstücke einpackte. Ich fragte sie: Was willst du mit dieser Kleidung machen? Ich brauche sie für etwas, sagte sie. Sie packte einige Kleiderpakete, ohne mir zu sagen, was sie damit vorhatte. Als sie fertig war, sagte sie mir, dass sie diese Kleidung an unsere Missionare schicken wollte, die in fremden Ländern arbeiteten. Dieses Paket ist für die Mongolei, dies für Afrika und dieses hier für Paraguay, erklärte sie. Sie hatte ein etwas verlegenes Lächeln, mit dem sie so süß aussah, als sie mir das sagte. Bis heute kümmert sie sich um unsere Auslandsmissionare. Meine Frau ist Schirmherrin für die International Relief and Friendship Foundation, die 1979 gegründet wurde. Diese hat Hilfsprojekte in zahlreichen Ländern durchgeführt, beispielsweise in Kongo, Senegal und der Elfenbeinküste. Die Stiftung verteilt Lebensmittel an arme Kinder, Medikamente an Kranke und Kleidung an Bedürftige. In Korea gründete sie 1994 die Ewon Wohltätigkeitsorganisation. Diese führt unter anderem eine Kantine, in der Essen an Arme ausgegeben wird. Sie unterstützt Geringverdiener, Behinderte, Kinder, die sich an Stelle ihrer Eltern um ihre Familie kümmern müssen, und andere Hilfsbedürftige. Auch das nordkoreanische Volk erhält von dieser Organisation Hilfe. Seit einiger Zeit beteiligt sich meine Frau auch an Aktivitäten von Frauenorganisationen. 1992 gründete sie die Internationale Frauenföderation für Weltfrieden, die in über 80 Ländern vertreten ist und im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen als Nichtregierungsorganisation den General Consultative Status innehat. Die ganze Geschichte hindurch sind Frauen verfolgt worden, doch ich prophezeie ihnen, dass sich das ändern wird. Die zukünftige Welt wird eine Welt der Versöhnung und des Friedens sein, auf der Basis von weiblichen Charaktereigenschaften wie Mütterlichkeit, Liebe und Kontaktfreude. Die Zeit kommt, in der die Kraft der Frauen die Welt retten wird. Unglücklicherweise gibt es heute viele Frauenorganisationen, die offensichtlich glauben, sie müssten die Männer bekämpfen, um die Macht der Frauen zu demonstrieren. Dadurch ist eine Atmosphäre von Konkurrenz und Konflikt entstanden. Doch die Frauenorganisation, die meine Frau leitet, strebt danach, Frieden auf der Grundlage des Prinzips der Zusammenarbeit von Frauen zu erreichen. Sie hat zum Ziel, die Initiative zu ergreifen, damit sich Frauen über traditionelle Grenzen von Rasse, Kultur und Religion hinweg gegenseitig stärken, um gesunde Familien zu schaffen, die zu Eckpfeilern einer Kultur des Friedens werden. Die Organisationen, mit denen sie arbeitet, rufen die Frauen nicht dazu auf, sich von ihren Männern und ihrer Familie zu befreien. Stattdessen rufen sie Frauen dazu auf, Familien zu entwickeln und zu bewahren, die von Liebe erfüllt sind. Der Wunschtraum meiner Frau ist, dass alle Frauen als wahre Töchter mit kindlichem Herzen aufwachsen, die zu Hause, in unseren Gemeinden, in unserer Nation und in der Welt Frieden schaffen können. Die Frauenbewegung, die von meiner Frau geleitet wird, dient dem Ziel von wahren Familien, die die Wurzeln für Frieden in allen Bereichen des Lebens sind. Während einer der intensivsten Zeiten meiner öffentlichen Arbeit mussten unsere Kinder nahezu die Hälfte des Jahres ohne ihre Eltern leben. In der Zeit unserer Abwesenheit lebten sie in unserem Haus und Kirchenmitglieder kümmerten sich um sie. Unser Haus war immer voll von Kirchenmitgliedern. Zu jeder Mahlzeit hatten wir Gäste am Tisch. Gäste, die immer Priorität vor unseren Kindern hatten. Wegen dieser Umgebung wuchsen unsere Kinder mit dem Gefühl der Einsamkeit auf, das Kinder in anderen Familien nicht erleben. Schlimmer noch war das Leiden, das sie wegen ihres Vaters ertragen mussten. Wo immer sie hingingen, wurden sie als Söhne und Töchter des Sektenführers Sun Myung-moon abgestempelt. Diese Leiden führten zeitweise dazu, dass sie ein unstetes Leben führten und rebellierten, aber sie sind immer wieder nach Hause zurückgekehrt. Als Eltern konnten wir sie nicht auf die richtige Art und Weise unterstützen, doch 5 von ihnen machten einen Abschluss an der Harvard-Universität. Ich bin ihnen überaus dankbar für ihre mutigen Leistungen. Jetzt sind sie alt genug, um mir bei meiner Arbeit zu helfen, doch bis zum heutigen Tag bin ich ein strenger Vater geblieben. Ich lehre sie noch immer, Menschen zu werden, die mehr als ich dem Himmel dienen und für das Wohl der Menschheit leben. Meine Frau hat eine unglaubliche innere Stärke, doch der Tod unseres zweiten Sohns, Hong Jin-im, war sehr schwer für sie. Es geschah im Dezember 1983. Sie war mit mir in Gwangju, Korea, auf einer Sieg über den Kommunismus-Veranstaltung, als wir einen Anruf aus den USA erhielten, indem uns mitgeteilt wurde, dass Hong Jin-im einen Verkehrsunfall hatte und ins Krankenhaus gebracht worden war. Am nächsten Tag flogen wir direkt nach New York zurück. Hong Jin lag bewusstlos in einem Krankenhausbett. Ein Lastwagen, der mit überhöhter Geschwindigkeit einen Hügel heruntergefahren kam, hatte versucht zu bremsen und war dabei auf die Gegenfahrbahn geschlittert, auf der gerade in diesem Augenblick Hong Jin fuhr. 2 seiner besten Freunde saßen damals mit ihm im Auto. Hong Jin lenkte das Fahrzeug nach rechts, sodass die Fahrerseite beim Aufprall des Lastwagens am stärksten getroffen wurde. Dadurch rettete er seinen 2 Freunden das Leben. Ich sah mir die Unglücksstelle in der Nähe unseres Hauses an. Die schwarzen Reifenspuren, die nach rechts führten, waren noch zu sehen. Hong Jin ging schließlich am frühen Morgen des 2. Januar 1984 in die himmlische Welt ein. Er war nur 1 Monat zuvor 17 Jahre alt geworden. Worte können den Schmerz meiner Frau nicht beschreiben, den sie empfand, als ein Kind, das sie in Liebe großgezogen hatte, vor ihr in die himmlische Welt einging. Doch sie konnte nicht weinen. Es war sogar wichtig, dass sie keine Tränen vergoss. Wir sind Menschen, die die Welt des unsterblichen Geistes kennen. Der Geist eines Menschen verschwindet nicht einfach, wie Staub, nur weil das physische Leben vergeht. Die Seele steigt in die geistige Welt auf. Für uns Eltern war der Schmerz zu wissen, dass wir unser geliebtes Kind in dieser Welt niemals wieder sehen und berühren könnten, fast unerträglich. Meine Frau konnte nicht weinen, sie konnte nur liebevoll ihre Hände auf den Leichenwagen legen, der Hongjins Körper transportierte. Der tragische Unfall ereignete sich gerade zu einem Zeitpunkt, als wir Hongjins Verlobung mit Hongsok Park, einer Ballettstudentin, vorbereiteten. Ich musste Hongsok mitteilen, dass Hongjin von dieser Welt gegangen war und von ihr erfahren, was sie jetzt tun wollte. Ich sagte ihr, dass es sicher nicht leicht und fair ihren Eltern gegenüber wäre, wenn sie sich zu einer solchen Ehe entschließen würde. Ich sagte ihr, es wäre am besten, die Verlobung zu vergessen. Hongsok war jedoch hartnäckig. »Ich weiß um die Existenz der geistigen Welt«, sagte sie. »Bitte, lass mich mein Leben mit Hongjin verbringen.« Schließlich wurde Hongsok 50 Tage nach Hongjins Heimgang unsere Schwiegertochter. Meine Frau und ich werden niemals ihr Lächeln vergessen, mit dem sie während der ganzen geistigen Hochzeitszeremonie begleitet von einem Porträt von Hongjin strahlte. Man könnte meinen, dass meine Frau jedes Mal, wenn sie mit solchen Schwierigkeiten konfrontiert war, am Boden zerstört gewesen wäre, aber sie war durch nichts zu erschüttern. Selbst in den schwierigsten und unerträglichsten Situationen verlor sie niemals ihr heiteres Lächeln. Sie überwand erfolgreich alle Hürden des Lebens. Wenn Kirchenmitglieder meine Frau um Rat bei der Erziehung ihrer Kinder fragten, antwortet sie: Habt Geduld und wartet. Die Zeit, in der die Kinder herumirren, ist nur vorübergehend. Was auch immer sie tun, umarmt sie, liebt sie und wartet auf sie. Kinder kehren immer zu der Liebe ihrer Eltern zurück. Ich habe niemals meine Stimme gegen meine Frau erhoben. Das liegt nicht etwa in meinem Charakter, sondern meine Frau gab mir niemals einen Grund, so etwas zu tun. Während unseres gesamten gemeinsamen Lebens hat sie immer mit hingebungsvoller Liebe für mich gesorgt. Sogar um meine Haare kümmert sie sich. Diese große Heilige des Weltgeschehens ist auch die beste Friseurin der Welt. Jetzt, da ich alt bin, stelle ich noch mehr Ansprüche und sie geht immer darauf ein. Wenn ich sie bitte, meine Zehennägel zu schneiden, dann macht sie es mit Freude. Meine Zehennägel gehören mir, aber ich kann sie nicht so gut sehen. Sie jedoch kann sie sehr gut sehen. Es ist merkwürdig, je älter ich werde, desto wertvoller ist meine Frau für mich.